Bevor es in den heutigen Podcast geht, möchte ich dich gerne auf einen Live-Online-Kurs aufmerksam machen, der am 27.04.2024 von 10 bis 12 Uhr stattfinden wird. Simon Kurzhals, den du heute auch in diesem Podcast-Beitrag hören wirst, wird in diesem Online-Kurs sprechen über wichtige Aspekte der Behandlung von psychiatrischen Erkrankungen, insbesondere was die rechtlichen Rahmenbedingungen betrifft. Der Kurs richtet sich nicht nur an ärztliche Kolleginnen und Kollegen, die im Bereich der Psychiatrie arbeiten, sondern auch explizit an Notärztinnen und Notärzte oder natürlich auch Kolleginnen und Kollegen aus anderen medizinischen Professionen, weil wir ja auch wissen, dass psychiatrische Notfälle nicht nur in der Psychiatrie stattfinden. Also dieser Kurs soll dich befähigen, mit psychiatrischen Notfällen umgehen zu können. Damit meinen wir zum Beispiel die Delirzustände, die ja häufig vorkommen im klinischen Alltag. Damit meinen wir Psychosen, aber natürlich auch depressive Zustände und Suizidalität. Wenn du Interesse an diesem Kurs hast, dann schau doch gerne entweder auf unserer Internetseite vorbei unter Fortbildungen oder schau einfach hier in die Shownotes dieser Podcast-Folge und klick auf den Link zur Buchung. Der Kurs kostet 40 Euro. Du bist ganz herzlich eingeladen und wir freuen uns, wenn du mit dabei bist. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du Teil 2 von Frag den Psychiater mit Simon Kurzhals. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wir sitzen gemütlich bei alkoholfreiem Bier zusammen. Wir, das sind Simon Kurzhals, den du auch schon aus vielen anderen psychiatrisch angehauchten Podcasts kennst.
Hallo zusammen.
Hallo, hallo. Genau, ihr merkt, die Stimmung ist gelockert.
Ausgelassene,
Stimmung. Lustige Stimmung. Kein Wunder, der VfL hat gestern gewonnen.
Ja.
Und genau, es heißt wieder heute Frag den Psychiater. Das haben wir ja schon mal gemacht und haben dazu ganz viele interessante und spannende Fragen aus der Hörerschaft bekommen. Und Simon, du hast das fast wieder aufgemacht. Du hast bei LinkedIn, hast du glaube ich nochmal eine Runde eingeläutet und hast gefragt, was gibt's denn noch, was ihr von einem Psychiater wissen möchtet. Und ja, genau, also da sind auch wieder viele Fragen gekommen. Ich habe hier so einen Zettel voll geschrieben. Du hast dich auch vorbereitet. Das bedeutet immer, Simon, dass wir thematisch sehr viel springen natürlich. Also das hat jetzt keine roten Faden, die ganze Geschichte. Aber sollen wir einfach mal vorne anfangen?
Genau, wir fangen einfach auch an. Vorne an, wir sind total unchronologisch. Ja. Desorganisiert und ja. Legen total los. Beim letzten Mal haben wir aufgehört mit der QT-Zeit.
Ach ja, übrigens QT-Zeit, genau. Da hatte ich heute noch ein Gespräch mit einem Kardiologen zu. Warum hacken da immer alle so drauf rum von den Psychiatern mit der QT-Zeit oder der QTC-Zeit?
Die QTC-Zeit, genau. Das ist ja der Punkt, die korrigierte QT-Zeit, genau. Ja, ist eins der wenigen Dinge, die dem Psychiater tatsächlich Sorgen machen bei Antidepressiva oder auch vor allem bei Antipsychotika. QT-Zeit oder QT-Zeit-Verlängerung in dem Fall ist ja ein Problem bei der Verordnung von verschiedenen Medikamenten, also nicht nur bei Psychopharmaka, sondern auch bei natürlich bei Antiarrhythmika oder Internistika, Antibiotika. Auch Chemotherapeutika, aber eben halt auch bei Psychopharmaka. Das heißt, wann spricht man eigentlich über eine QT-Zeitverlängerung? Die regulären QT-Zeiten sind bei Männern und Frauen ein kleines bisschen unterschiedlich. Also bei Männern geht man so von einem Normwert bei 440 Millisekunden aus und bei Frauen sind es 460 Millisekunden. Das heißt, darunter würde man jetzt naturgemäß gar nichts erwarten. Alles, was Und da fängt es jetzt an, ein bisschen kompliziert zu werden, weil das auch jeder so ein bisschen anders sieht. Es gibt auch keine einheitliche Sicht der Dinge. Also man kann der Sicht sein, dass man alles, was über diese 440 beziehungsweise 460 Millisekunden drüber geht, einfach als Verlängerung bezeichnet, als erhöhtes Risiko für die Entwicklung von zum Beispiel ventrikulären Tachykardien oder Tachyarrhythmien. Ich habe mir in meiner Praxis zumindest angewöhnt, dass ich ein erhebliches Risiko sehe und das auch als erheblich problematisch empfinde, wenn sich so die QT-Zeit Richtung 500 Millisekunden bewegt. Ja, das heißt, aber auch da muss man sich überlegen, wie kommt denn diese Zeit überhaupt zustande? Ja, also es gibt ja Zustände im menschlichen Organismus, die einfach so sind, wie sie sind. Ne? Menschen, die zum Beispiel eine angeborene QT-Zeitverlängerung haben, Long-QT-Syndrom zum Beispiel, wo auch ohne Medikation schon eine erhebliche Verlängerung von der QT-Zeit besteht. Das ist eine Frage, tritt das auf, wenn ich ein Medikament dazugebe? In welchem Rahmen oder wie ausgeprägt tritt das auf? Ne? Also wie viel netto in Millisekunden entwickelt sich da an QT-Zeitverlängerung? Es gibt so eine Handgröße, wo man sagt, wenn ein Ausgangswert von einer QT-Zeit um 60 Millisekunden unter der Einnahme von einem Antipsychotikum beispielsweise oder Antidepressivum sich verlängert, dann sollte man überlegen, ob man ein alternatives Medikament findet. Aber es hängt von ganz vielen weiteren Faktoren noch ab. Was für Medikamente bekommen die Patienten vorher schon? Ja, gibt es noch andere QT-Zeitverlängernde Medikamente in the mix? Ne? Gibt es auch noch andere? Psychopharmaka ist ja auch total häufig, ne? Polypharmazie, dass mehrere QT-Zeitverlängernde Medikamente gleichzeitig verordnet werden. Wäre auch so ein Indikator, um sich genau zu überlegen, welches Medikament von denen braucht man eigentlich. Ja. Ich persönlich habe noch nie eins abgesetzt, weil die QT-Zeit jetzt viel zu hoch war. Aber auch da wird es irgendwann das erste Mal geben, sicherlich. Wichtig ist, wenn man, denke ich, wenn man da Auffälligkeiten sieht, dass man ja einfach nochmal kontrolliert, also regelmäßige EKGs macht, dass man gegebenenfalls mit einem Kardiologen nochmal Rücksprache hält, sich da internistischerseits nochmal da auch rückversichern lässt oder auch nochmal eine Empfehlung holt. Also das wären so ein paar Tipps, um da ganz pragmatisch vorzugehen. Ne? Erstmal zu gucken, welche Substanz ist da überhaupt ein Risiko, bringen die Patienten von sich aus ein Risiko mit. Und wenn ja, gibt es Alternativen, kann ich auf ein anderes Medikament umstellen? Oder gibt es andere Tipps von einem Kardiologen, der sagt, okay, unter regelmäßigem Monitoring wäre das jetzt hinnehmbar.
Und wie machst du das konkret? Also machst du möglichst dann vor Einsatz des neuen Medikamentes einen EKG und während der Therapie dann einfach regelmäßig, oder?
Das wäre natürlich empfehlenswert, ne? Dass man sozusagen Ausgangs-EKG hat, also ein cleanes EKG, wo keine Medikamente eingenommen werden. Das ist in der Regel ja eigentlich nur so, wenn jemand komplett medikamentennaiv ist. Ne? Also wenn jemand, oder in dem Fall, wie es bei uns dann wäre, psychopharmaka-naiv wäre. Ne? Das heißt, wenn jemand in die Klinik kommt, eine Aufnahme EKG bekommt, vorher noch nie in der Klinik war, dann habe ich natürlich eins, was ich gut als Ausgangswert benutzen kann. Ne? Wenn ich jemanden habe, der schon kommt mit drei Antidepressiva und noch ein Antipsychotikum dazu, dann kann ich mich fragen, wie sehr die Antipsychotika und die andere Medikation diese QT-Zeit beeinflussen. Werde es wahrscheinlich aber nicht rauskriegen, ohne dass ich die Medikamente absetze oder mir das genau überlege. Deswegen, man tut gut dran, glaube ich, pragmatisch dran zu gehen und in meinen Augen, solange es nicht über 500 Millisekunden ist. Das ist so eine gute Grenze, glaube ich. Und man muss sich auch immer überlegen, auch das Absetzen von Psychopharmaka ist natürlich mit einem Risiko versehen. Die Leute nehmen das ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern weil sie vielleicht das Medikament auch brauchen, weil es Lebensqualität hebt, weil es eben antidepressiv einfach wirkt oder vielleicht auch antisuizidal wirkt oder antipsychotisch. Das heißt, das Absetzen wäre auch wieder mit einem Risiko verbunden, nämlich dass die Patienten wieder krank werden. Technisch gesehen ist das ein Risiko, ne? Ein Risiko für eine ventrikuläre Tachykardie, wenn ich eine QTC-Zeitverlängerung habe. Und das Risiko sagt mir nicht, wie wahrscheinlich das auch eintritt. Ne? Es kann ein Risiko sein und nie zu einem Problem werden. Es kann aber natürlich auch direkt klinisch relevant werden sozusagen, aber man weiß es nicht. Es ist ein Risiko. Man kann keine anderen, also es gibt nichts, was es prädiziert sozusagen, die Tachykardien oder die Torsaden, die dann eben das Problem darstellen.
Den Tipp, den mir der kardiologische Kollege noch mit auf den Weg gegeben hat, war, dass er bei Patientinnen und Patienten, die in der Familienanamnese auch kardiale also solche Ereignisse wie VTs, Reanimation und so weiter hatten, dass er sogar so weit gehen würde, da eine umfangreiche Diagnostik zu machen, gegebenenfalls sogar genetische Untersuchungen. Also der hat das schon ziemlich ernst genommen. Also scheint, ich meine, dementsprechend sind ja auch die Empfehlungen, rote Handbriefe und so weiter. Aber genau, das sollte man sicherlich nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Natürlich. Wenn die Patienten schon eine Anamnese mitbringen und ich eine kardiale Vorschädigung habe oder vielleicht auch schon Ereignisse hatte entsprechend oder KHK-mäßig davor belastet bin oder andere Rhythmusstörungen auch habe, dann ist das natürlich nochmal ein wichtiger Punkt, ne, da vorher drauf zu achten und das genau zu checken und die Patienten auch einfach abzufragen.
Ein anderes Thema, das wir aus der ersten Runde eigentlich noch mitgenommen haben, war das Thema Suizidprävention, das finde ich auch total spannend. Und du hattest angedeutet, dass es da eine Meta-Analyse, war das eine Meta-Analyse zu unterschiedlichen Verfahren zur Suizidprävention gibt oder gab?
Genau, es gibt eine so eine Art Meta-Analyse, wo Stunden oder Studien aus den letzten, ich glaube, 15 Jahren zusammengefasst worden sind, die sich alle mit Suizidprävention auseinandergesetzt haben und dann die Erkenntnisse sozusagen zusammen synthetisiert haben, um zu schauen, was ist eigentlich wirksam als Suizidprophylaxe. Und das ist dann von der Stiftung Depressionshilfe veröffentlicht worden als Suizidprophylaxe, als vier Ebenen Interventionen der Suizidprophylaxe. Und diese vier Ebenen wurden da entschlüsselt oder aufgeschlüsselt. Und zwar geht es da um den Punkt Awareness schaffen bei Ärzten, vor allen Dingen bei Hausärzten, weil wo sind die Patienten? Ne? Die Patienten sind häufig da, wo sie Vertrauen haben, bei ihrem Hausarzt, zu dem sie im Zweifel schon seit Jahren hingehen. Das heißt, die Hausärzte sensibilisieren in Kampagnen. Ne, was ist eigentlich Suizidalität? Wie lässt sich Suizidalität diagnostizieren? Und wie kann ich Suizidalität überhaupt thematisieren? Das ist ja häufig schon der Hauptpunkt für viele ärztliche Kollegen, die sich, wenn sie nicht in der Psychiatrie arbeiten, gar nicht trauen, nach Suizidalität zu fragen, beispielsweise. Ne? Weil sie vielleicht das Feld gar nicht erst aufmachen wollen oder sagen, nee, da habe ich keine Berührungspunkte mit, da bin ich nicht ausgebildet, da weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Nachher bringe ich den noch auf dumme Gedanken. So, das ist so ein Klassiker, ne? Also so die Überzeugung, dass ich erst durch die Thematisierung von dem Thema Suizid bei jemandem irgendwelche Suizidgedanken hervorrufe, was nachgewiesenermaßen einfach nicht so ist. Ja, also wichtig auch nochmal für alle, die der Meinung sind, das mit einem Menschen zu tun zu haben, der in irgendeiner Art und Weise suizidale Denkinhalte haben könnte oder suizidal sich äußert oder auch als suizidal eingeschätzt wird. Also es gibt keine Erkenntnisse darüber in sehr langer wissenschaftlicher Erkenntnis schon, dass Fragen nach Suizidalität irgendwelche Suizidalität oder suizidalen Syndrome hervorruft, sondern es ist vielmehr so, dass die Patienten entlastet werden dadurch. Ja, also die Patienten werden entlastet, weil das Thema damit sein Stigma sozusagen auch verliert. Ne? Also die Barriere sinkt sozusagen, Vertrauen kann auch aufgebaut werden, die Patienten fühlen sich vielleicht auch nicht mehr so alleine. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, der da sicherlich bei dieser Schulung von Hausärzten halt eben ein Thema war. Dann war eine zweite Säule Öffentlichkeitsarbeit, also Kampagnen schalten. Es gibt ja gerade auch so eine ganz schöne Kampagne, ich weiß gar nicht, von wem die ist, aber auch von der Depressionshilfe, so eine schöne Fotokampagne, wo so Szenen abgebildet sind, wo mehrere Personen drauf abgelichtet sind und im Vordergrund ist eine Person und im Hintergrund ist jemand, der irgendwas anderes macht, so Menschen im Café zum Beispiel oder Menschen in der U-Bahn, so ganz alltägliche Szenen und dann steht einfach nur so ein kleiner Text drauf, Jochen ist depressiv oder so zum Beispiel, ne? Und das ist Jochen. Und Jochen ist aber nicht der, der im Vordergrund steht, sondern derjenige, der vielleicht im Hintergrund sich ganz angeregt mit jemandem in der Straßenbahn unterhält und so total unauffällig jetzt und so ganz alltäglich wirkt, so, ne? Um einfach auch nochmal zu verdeutlichen, wie normal psychische Erkrankungen eigentlich sind, ne? Und wie häufig psychische Erkrankungen einfach sind. Und dass die eben nicht so aussehen wie jemand, der draußen einfach traurig in der Gegend rumsitzt, sondern dass das Menschen sind wie du und ich, die sich genauso benehmen wie du und ich und die auch ihr alkoholfreies Bier bei ihrem Kollegen abends trinken, so wie du und ich. Und die aber dann vielleicht auch viele Sachen mit sich selber ausmachen. Ne? Also Öffentlichkeitskampagne ist da auch als wirksamer Faktor identifiziert worden, ne? Um so die Barrieren zu senken und auch so die Sorge zu nehmen, ne? Der Ausgrenzung zum Beispiel. Dann natürlich die Betroffenen selber auch darüber zu sensibilisieren und zu sagen, ne, Suizidalität ist okay, ne, und du darfst auch diese Gedanken haben und es muss jetzt nichts passieren mit dir, weil du jetzt suizidal bist und du musst jetzt nicht in eine geschlossene Klinik. So, die Frage ist, ob wir uns verständigen können. Ne? Gibt es ein Risiko, dass jemand sich tatsächlich suizidiert oder ist das etwas, wo man im gemeinsamen Gespräch mit Absprachen und mit Behandlungsplänen und vielleicht auch mit einer therapeutischen Bindung und mit einem therapeutischen Vertrag sagen kann, okay, ich als Psychiater, Psychiaterin traue dir das zu. Glaub dir das auch, dass du mir in die Hand versprechen kannst, ne? Dass du dich meldest, wenn es dir schlechter geht, ja? Und du darfst diese suizidalen Gedanken haben und hoffentlich werden wir durch eine Behandlung die wieder wegkriegen. Also das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also die Betroffenen selber da eben auch nochmal zu adressieren. Auch die Angehörigen natürlich. Angehörige müssen ja auch einen Weg finden, mit solchen Dingen wie Suizidalität umzugehen. Und einfach Multiplikatorschulungen haben die auch identifiziert. Das heißt Menschen, die mit vielen Menschen zu tun haben. Lehrer zum Beispiel. Ne? Leute, die mit ganz vielen Schülern zu tun haben zum Beispiel. Ne? Also gerade Schule und junge Menschen, adolescente Menschen, Menschen, die vielleicht auch ganz verschieden gelagerte Problemkonstellationen haben. Ne? Vielleicht Schwierigkeiten im Elternhaus, vielleicht auch Schwierigkeiten so bei der Identitätsfindung, Stichwort auch so sexuelle Identitätsfindung. Das sind alles Personen, die häufig einen Lehrer vor sich stehen haben. Ne? Der, wenn der da vielleicht sensibilisiert ist an der richtigen Stelle, da auch ein Gespür für entwickeln kann und Personen auch einfach mal ansprechen kann. Ne? Genau, das waren so diese relevanten Punkte aus den Erkenntnissen so für Suizidprävention. In der Klinik gibt es natürlich geeignete Möglichkeiten. Ne? Also wir fragen die Patienten ab. Ne? Also wir sind natürlich trainiert in der Klinik als Psychiater und thematisieren das dann bei den Patienten. Haben sie suizidale Denkinhalte? Überlegen sie sich, ihr Leben zu nehmen? Oder haben sie Gedanken, die sind wie, es wäre einfacher, wenn ich nicht mehr da wäre oder ich will meinen Angehörigen nicht zur Last fallen und ich bin irgendwie für alle zu viel, ne? Und es wäre besser, wenn ich weg wäre. Also da kann man mit relativ simplen Fragen häufig ganz viel bewirken und da auch Vertrauen herstellen. Ne? Man kann das auch scoren und messen. Das kann man alles machen. Das halte ich jetzt so ein bisschen für einen Papiertiger, weil das Wirksame in der Psychiatrie ist ja einfach die Beziehung zwischen den handelnden Personen, also zwischen den Behandlern und dem Patienten. Was auf dem Papier da steht, ist im Endeffekt eigentlich nur das, was wir selber so erleben. Aber ja, Suizidalität ist ein wichtiges Thema bei uns. Und
ich glaube, wir müssen da nochmal eine separate Folge zu machen. Das ist extrem wichtig, denke ich, begleitet oder begegnet ja jedem klinisch Tätigen früher oder später. Und ich glaube, das, was man jetzt heute schon mal mitnehmen kann, ist einfach die Tatsache, dass man es ansprechen sollte, dass man da keine Angst haben muss oder darf. Weil, wie du schon sagst, also das ist auch meine Erfahrung, dass das häufig einfach so ein bisschen den Druck rausnimmt. Und dass es dazu führt, dass man auf einer Augenhöhe miteinander spricht. Aber ja, lass uns da nochmal tiefer reingehen, oder du machst das nochmal separat. Das würde mich sehr freuen. Aber sag mal, ein Thema, das auch gefragt wurde und das ja nicht unerheblich auch mit Suizidalität verbunden ist, ist das Thema Antidepressiva. Wollen wir da mal reingehen? Also da war eine Frage zum Beispiel, was Antidepressiva für ein Pro und Contra haben. Das ist ja auch was, das in der Bevölkerung, sage ich jetzt mal, immer mal wieder auch, ja, so eine gewisse, ja, festgelegte Meinung hat, also dass bestimmte Patientinnen und Patienten einfach von vornherein eine sehr festgelegte Meinung gegen Antidepressiva oder gegen Psychopharmaka an sich haben. Und das ist ja auch okay. Aber was würdest du sagen, sind so Gründe für dich und was sagen auch die Leitlinien dazu, überhaupt Antidepressiva vorzuschlagen und einzusetzen?
Das Für und Wider der Antidepressiva.
Auch das merke ich gerade, da könnte man auch wahrscheinlich jetzt 2 bis 5 Stunden drüber reden.
Genau, also man muss sich ja erstmal mal vorstellen, über wen reden wir eigentlich, ne? Über welche Patientengruppe reden wir eigentlich. Ja, wir in der Klinik haben natürlich Patienten, die zu 100% Psychopharmaka einnehmen. Ne? Also wir haben in den seltensten Fällen Patienten, die gar keine Psychopharmaka einnehmen. Es gibt natürlich Patienten, die sagen, ne, ich habe eine Schizophrenie, ich will keine Medikamente nehmen. Aber in der Regel sind depressive Patienten diejenigen, die Medikamente einnehmen, ne, weil aus verschiedenen Gründen, ne, weil die selber merken, dass sie krank sind. Die merken selber, dass sie krank sind, die merken auch, dass es denen schlecht geht. Das ist jetzt nicht bei allen psychischen Erkrankungen so. Ne, aber die haben das, was wir Krankheitseinsicht nennen, ne? Und auch Störungsempfinden. Ne? Also die merken, da ist irgendwas anderes mit meinem Erleben und mit meinem Fühlen und mit meinem Dasein ist überhaupt was anders. Ja? Leitlinie sagt, ab mittelgradiger Depression kann ich thymoleptisch oder antidepressiv behandeln. Also thymoleptisch ist ein antiquiertes Wort für antidepressiv sozusagen. Ne? Also die Thymolepsie, also die Lockerung sozusagen der Stimmung. Genau, also das steht so in den Leitlinien drin. Wir haben naturgemäß eben in den Kliniken die Patienten, die eine schwere depressive Störung haben, die teilweise auch wahnhafte Symptome haben oder auch suizidal sind. Das heißt, die werden auch in der Regel nicht nur mit einem Antidepressivum behandelt, sondern kriegen vielleicht noch ein Benzo dazu oder kriegen vielleicht noch ein Antipsychotikum als Augmentationsstrategie Add-on oder nehmen vielleicht noch Lithium dazu. Genau, also das heißt, ich würde das per se natürlich von verschiedenen Faktoren abhängig machen. A, ist die Symptomtiefe und Symptomschwere da. Also gibt es depressive Symptome, gibt es Antriebslosigkeit, Freudinteresselosigkeit, gibt es auch vielleicht suizidale Denkinhalte, gibt es das Gefühl von Überdruss, ne? Dass man keine das Gefühl hat, keine Gefühle mehr zu haben. Ja, also dieses Gefühl der Gefühllosigkeit zu haben. Depressive Patienten sind, wenn du die fragst, sind die häufig nicht traurig, sondern die würden gerne traurig sein können. Aber haben dieses Gefühl gar nicht so. Die haben den Bezug zu ihren Gefühlen häufig auch verloren. Ne? Innere Unruhe, Rastlosigkeit, Grübeln, nicht loslassen können, nicht schlafen können, nicht zur Ruhe kommen. Also Dinge, die extrem zehren an den Menschen. Und da ist das schon legitim in meinen Augen und auch richtig, medikamentös zu handeln, weil wir wissen zumindest aus den ganzen Studien, die gemacht worden sind, aus den auch klinischen Erkenntnissen, auch aus der Leitlinie heraus, der S3-Leitlinie für Behandlung von Depressionen, dass die Kombination von Psychotherapie und psychopharmakologischer Behandlung wirksam ist. Ja, das sehen wir in der Klinik. Wir sehen das auch umgekehrt, wenn die Patienten rausgehen wieder aus der Klinik in einem besseren Zustand und dann wiederkommen nach einem halben Jahr, weil sie die Medikamente weggelassen haben. Also Patienten kommen wieder in die Klinik, weil sie die Medikamente weggelassen haben und die Wirkung, die sie gesehen haben und auch erlebt haben und die wir auch klinisch gesehen haben, weil die Wirkung nicht mehr da ist, weil sie die Medikamente nicht mehr nehmen. Also bei diesen Patienten mit schweren Symptomen, bei denen wirken Antidepressiva, die haben ihre Wirkung. Nicht jedes Medikament wirkt bei jeder Person. Ne? Also man muss schon sich überlegen, welches Präparat wähle ich aus, nach welchen Kriterien wähle ich das aus, um dann auch zu schauen, wie gibt es eine Response, ne? Also sprechen die überhaupt an auf ein Medikament, wie lange warte ich, wie verändere ich die Dosis, wie wird es vertragen, gibt es Nebenwirkungen, gibt es Besserungen. Das muss man von Person und Präparat abhängig machen und natürlich von dem, was die Patienten auch noch mitbringen. Ja, haben die andere Vorerkrankungen, die vielleicht Medikamente limitieren oder auch Kombinationstherapien limitieren? Oder gibt es andere, auch nicht medikamentöse Behandlungsverfahren, ne, wie EKT zum Beispiel oder auch TMS? Ne, ist ja mittlerweile auch so auf dem Vormarsch seit einigen Jahren mit teilweise guten Ergebnissen an Kliniken, die das viel machen. Das, bei diesen Patienten haben Antidepressiva ihren festen Platz. Da ist das nicht wegzudenken. Aber es gibt sicherlich auch Patienten, die depressive Symptomatik haben, aber die vielleicht auch ausreichend von einer guten Psychotherapie profitieren würden und von verhaltenstherapeutischen Maßnahmen, die selber machen können oder auch mit etwas Verständnis, was ist eigentlich eine Depression, also Psychoedukation bekommen, sich selber aktivieren können, sich selber gezielter strukturieren können, Verhaltensänderungen und auch so Lebensstilmodifikationen durchführen und die davon profitieren können. Ja. Ich gebe den Kritikern insofern recht, dass ich sage, ein Antidepressivum ist sicherlich nicht etwas für alle Patienten. Aber es gibt eben diese Patientengruppe und das sind die, die wir in der Klinik behandeln. Die brauchen diese Möglichkeit. Ja, die werden auch sonst teilweise gar nicht fähig, um eine Psychotherapie überhaupt machen zu können. Hm.
Gibt es klassische Kontragründe für dich? Also was spricht gegen eine Psychopharmakotherapie, eine antidepressive Medikation?
Wenn ich weiß, oder was heißt absolute Kontraindikation? Ja klar, wenn die Patienten das Präparat einfach gar nicht vertragen, ne, oder wenn es einfach Nebenwirkungen oder andere Limitationen gibt, ne, oder wenn es also allergische Reaktionen gegen Antidepressiva oder gegen Psychopharmaka ist sehr, also das gibt es eigentlich gar nicht, ne? Das ist relativ selten so. Aber es gibt sicherlich Präparate bezogen Limits, ne? Gerade auch bei älteren Antidepressiva, so Stichwort Trizyklika, ne? Dass man bestimmte Engwinkelglaukomen oder so Klassiker bei Trizyklika, ne? Dass man da nichts macht oder bestimmte kardiale Problematiken, dass man da kein Amitriptylin empfehlen kann für bestimmte Patientengruppen. Ne? Das gibt's an sich, sind aber gerade SSRI gut verträglich. Ne? Also da gibt's wirklich keine absoluten Kontraindikationen in meinen Augen, nicht bei diesen Patienten.
Und es ist eher so, wie du gerade gesagt hast, dass ich mit den Medikamenten es den Patienten eher ermögliche, erst überhaupt mal eine Psychotherapie zu machen, weil ich den klinischen Zustand verbessere und nicht andersrum. Also ich verbaue den Patienten damit nichts, wenn ich jetzt ein Antidepressivum einsetze.
Ja, wenn du jetzt einen Psychiater fragst, sicherlich nicht. Du könntest aber, kannst natürlich einen Psychotherapeuten befragen, der wird vielleicht dann auch sagen, dass eine Psychopharmakotherapie kompromittiert sozusagen die Wirkung der Psychotherapie. Ne, weil einfach die Attributierung von dem Therapieerfolg dann vielleicht auch seitens des Patienten auf das Medikament gelegt wird und nicht auf die Psychotherapie. Ne, aber gut, das sind halt Erbsenzählerpunkte, wo man sagen kann, da gibt es einfach Schulen, die sich unterscheiden in den Sichtweisen und da wird es immer unterschiedliche Punkte geben, aber wir sehen diese Patienten, die einfach gar keine Psychotherapie durchführen könnten, wenn die nicht anbehandelt werden. Ja.
Das ist auch eine super Überleitung, weil ich, das ist jetzt eine persönliche Frage von mir, weil ich immer wieder feststelle, dass es vielen medizinisch Vorgebildeten, aber auch natürlich vielen Laien schwerfällt, zu differenzieren zwischen Psychiater, Psychologe, Psychotherapeut. Für viele ältere Menschen ist das auch noch mit dem Neurologen so eine Sache. Also Neurologie, Psychiatrie, das ist für die so eine Geschichte. Kannst du das nochmal auseinander dividieren?
Genau, wenn man da noch mit dem Nervenarzt dazukommt, dann wird es richtig hart. Genau, also der Nervenarzt ist ja auch so ein Klassiker. Ich habe ja früher auch immer noch aus dem Studium heraus gedacht, boah, ich muss irgendwo hin, wo man dann auch noch Nervenarzt, wo man die Ausbildung noch machen kann. Ich habe es irgendwie 4-5 Jahre verpasst oder so. Genau, da hat man ja zu gleichen Teilen eben die Ausbildung aufgeteilt auf Psychiater und Neurologie und dann hat man aber netto, glaube ich, am Ende noch 2 oder 3 Jahre in Summe gespart, glaube ich. Ne? Also da war es, glaube ich, so, dass man 6 Jahre die Ausbildung gemacht hat und man hat sich netto 2 Jahre gespart, als wenn du jetzt 4 Jahre Psychiatrie, 4 Jahre Neurologie machen würdest. Das war beim Nervenarzt so ein bisschen ja, günstiger, sagen wir mal, unter Zeitaspekten war das sicherlich ein bisschen günstiger organisiert. Ein Psychiater ist an sich ein Mediziner, also ist ein Arzt, der.
Normaler Mensch.
Genau, ist auch ein normaler Mensch, genau. Der eben Medizin studiert hat und dann einen Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie gemacht hat in der Regel. Also 4 Jahre Psychiatrie, Weiterbildungszeit in der Klinik. Oder auch 24 bis zu 24 Monate in der Praxis und 1 Jahr Neurologie, also 1 Jahr in der neurologischen Klinik, um einfach auch die Schnittmenge zwischen psychiatrischen und neurologischen Erkrankungsbildern, die häufig ja auch sehr ähnlich sein können. Also es gibt ja zum Beispiel Epilepsie-Syndrome, die sich vornehmlich durch psychiatrische Auffälligkeiten kennzeichnen. Oder eben auch andersrum. Ne? Gibt's einfach psychische Erkrankungen, die so aussehen, als wenn das epileptische Anfälle sind oder als wenn das schwere Bewegungsstörungen sind, ne? Oder Lähmung oder Aphasien oder Amnesien. Also da gibt es einfach diese Überschneidungspunkte, weswegen das sinnvoll ist, dass Psychiater in die Neurologie gehen und auch die Neurologen in die Psychiatrie. Das wären jetzt die Psychiater. Die Psychologen sind Menschen, die Psychologie studiert haben, also die eigentlich gar nichts mit Medizin selber zu tun haben, sondern erstmal einen Psychologiestudiengang gemacht haben, die natürlich häufig total schlau sind und auch viel von so Sachen wie Statistik verstehen, ne? Und die dann eben Psychologie studieren und da auch ganz verschiedene Wege einschlagen können. Ne? Es gibt ja Menschen, die werden dann Wirtschaftspsychologe oder sitzen irgendwo in Personalabteilungen oder machen andere Dinge. Oder es gibt eben die Psychotherapeuten oder psychologische Psychotherapeuten, die in der Regel eben Psychologie studiert haben und danach noch eine Psychotherapeutenausbildung machen. Ja, und die überlegen sich dann zum Beginn dieser Psychotherapeutenausbildung, mache ich die in einem verhaltenstherapeutischen Kontext oder eben in einem tiefenpsychologischen oder analytischen Kontext und machen dann diese Ausbildung zum Psychotherapeuten und arbeiten dann in der Regel auch während der Ausbildung mit Patienten zusammen. Also wir haben ja auch angehende psychologische Psychotherapeuten bei uns in der Klinik, die halt mit dem Patienten arbeiten und da Psychotherapie machen. Und dann gibt es ärztliche Psychotherapeuten zum Beispiel, die jetzt, weiß ich nicht, ein Internist oder ein Gynäkologe oder eine Gynäkologin, die jetzt sagt, ich halte das für so sinnvoll, also Psychotherapie ist ein total wichtiges Werkzeug, auch für meine Patienten, und die dann selber nochmal eine Zusatzbezeichnung machen können, also die dann ärztliche Psychotherapie dazu nochmal als Zusatzbezeichnung lernen können und sich dann da prüfen lassen können in der von der zuständigen Kammer und dann eben diese Weiterbildung bekommen und das dann auch entsprechend abrechnen können, also auch Psychotherapie machen, ne? Genau, also das sind so die hauptsächlichen Anbieter von Psychotherapie. Und dann gibt es natürlich noch Heilpraktiker, die eine Heilpraktiker-Ausbildung gemacht haben, die ja so zwischen zwei Wochenendseminaren und etwas längeren Ausbildungen relativ unterschiedlich sein kann, die dann auch nochmal so psychotherapeutische Ausbildungen dazu machen können. Die haben halt einfach einen anderen Ausbildungshintergrund. Das ist vielleicht ein bisschen, man könnte, glaube ich, zu Recht sagen, ich glaube, damit tut man keinem irgendwas Böses an, aber es kann einfach mitunter sehr oberflächlich sein, was da bearbeitet wird. Ne? Aber es hängt natürlich auch da von den Personen ab. Und es geht einfach um eine Befähigung und um, ich denke, es ist auch wichtig zu verdeutlichen, dass wenn ich mich mit psychischen Erkrankungen beschäftige, die ja nun mal sehr intim, sehr privat und auch sehr schwer sein können, dass da einfach ein bestimmtes Maß an Befähigung und auch unter regulatorischen Aspekten einfach ein bestimmter Kenntnisstand und auch ein bestimmter Ausbildungsgegenstand wichtig ist. Ja, also das halte ich auch für wichtig. Aber das wären so die Punkte, um das zu unterscheiden.
Ja, danke, dass du das auseinandergedrüsselt hast. Ich meine, es gibt, wie du es gerade gesagt hast, es gibt viele Überschneidungen zwischen der Psychiatrie und der Neurologie. Auch wenn man jetzt sagen muss, dass die beiden Fächer sich jetzt aus meiner Perspektive so sehr weit auseinander entwickeln, also immer eher in unterschiedliche Richtungen steuern, was ich ein bisschen schade finde. Aber so ist das nun mal, weil das ja auch wirklich unterschiedliche Forschungsbereiche sind. Das, was wir gemeinsam haben, ist das Gehirn, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Und ja, immer mal wieder auch einfach Überschneidungen, affektive Störungen bei Parkinson-Patienten zum Beispiel, das ist ja was Häufiges. Egal. Danke dafür. Wollen wir zum Schluss nochmal so einen kleinen Schwenk machen zu Psychedelika und vielleicht Cannabis? Das ist ja auch so ein Bereich, der immer wieder nachgefragt wird, immer wieder heiß ist, aktuell auch politisch heiß ist.
Vielleicht Cannabis, genau. Warum eigentlich nicht Cannabis? Genau, also wir sind jetzt gerade in der Kalenderwoche, wo jetzt so zum Mitte, Ende der Woche das Cannabis-Gesetz durch den Bundestag soll, wo natürlich auch alle gespannt sind, wie sich das verhält mit der Legalisierung von Cannabis. Gibt ja ganz viele, ja, viele Sorgen, vor allen Dingen was so unter Suchtpräventionsgedanken da Menschen auch umtreibt und auch ein wichtiges Thema ist, ne? Also klar, wir uns ist ja allen dran gelegen, dass gerade unsere junge Generation und unsere jüngsten Mitbürger vor psychoaktiven Substanzen möglichst geschützt werden. Und auf der anderen Seite finde ich jetzt persönlich, ist meine persönliche Sicht der Dinge, die Substanzverbote, wie sie heute sind, sind in meinen Augen relativ oder sind auf relativ antiquierten Sichtweisen aufgebaut. Ja, also man kann natürlich in der heutigen Gesellschaft relativ schlecht pauschal irgendwelche Substanzen verbieten. Es funktioniert einfach nicht. Ne? Also wir haben ja eine Drogenpolitik, die gezeigt hat, dass sie gescheitert ist. Ne? Also wir haben viele Menschen, die schwer kriminalisiert werden. Wir haben viele Menschen, die vielleicht auch Substanzen konsumieren, die, wenn das besser reguliert wäre und wenn es einen legalen Markt gäbe, vielleicht auch sauberer konsumieren könnten. So, also es gibt in meinen Augen ganz viele Ebenen, auf denen man sich damit beschäftigen kann. Ich denke, gerade so aus dem medizinischen Aspekt heraus haben wir auch gerade in der Psychiatrie mit vielen Patienten zu tun, die mit den gängigen, konventionellen Methoden vielleicht nicht alle die Unterstützung bekommen können, die sie eigentlich bräuchten. Ja, und daher, also wir kennen alle diese Patienten, die vielleicht von medizinischem Cannabis dann auch profitieren. Ne? Also es gibt ja, klar, Cannabis ist die Droge, die weltweit am meisten konsumiert wird. Ne? Davor kann man ja die Augen nicht verschließen. Ne? Und dann pauschal zu sagen, Cannabis ist böse und schlecht und muss verboten werden, halte ich jetzt für eine relativ engstirnige Position. Wichtig ist eben das Wie. Ne? Also wie kann eine Gesellschaft das schaffen, Cannabis so zugänglich zu machen, dass wir das für den Personenkreis, der das verantworten kann, der davon keine medizinischen Nachteile hat, der das nutzen kann, und diejenigen, die wir vor einem Missbrauch schützen wollen oder eben vor den unerwünschten Wirkungen von dieser Substanz, wie wir die gleichzeitig schützen können und aber auch aufklären können, ne? Weil Prävention fängt ja nicht mit Verboten an, sondern Prävention fängt ganz viel mit Verständnis an und mit Transparenz und Verstehen, was ist das eigentlich, ne? Und woher kommt diese Substanz eigentlich, was macht das eigentlich und wieso wird das eigentlich gesellschaftlich so gesehen, wie es gesehen wird. Ne? Also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und glaube schon seit langem daran, dass wir nicht gut daran täten, als Ärzte Cannabis vor Patienten wegzudiskutieren. Ja. Ich glaube, es gibt tatsächlich Patienten, die ohne dieses Präparat nicht, denen es ohne dieses Präparat nicht besser gehen kann. Es gibt ja auch Indikationen für eine Behandlung mit Cannabis. Ne? Also es zeigt ja auch nochmal, dass das jetzt kein Teufelszeug ist. So. Das ist eben eine Frage des Umgangs und auch des Verständnisses, wie wir mit dieser und auch mit anderen psychoaktiven Substanzen umgehen wollen in Zukunft. Und ich glaube, da wird sich gesellschaftlich einiges tun in den nächsten Jahren. Und da müssen wir unser Verhältnis zu diesen Substanzen und auch zu Verbotskultur einer gesellschaftlichen nochmal neu bewerten und gucken, was wollen wir damit eigentlich erreichen. Genau.
Thema psychedelische Therapieform, Psilocybin zum Beispiel, ist ja ein Wirkstoff, der sehr ja, in der öffentlichen Diskussion auch steht. Willst du das sozusagen als Abschluss noch mit reinnehmen? Wie ist da der Stand der Dinge, was die ja, Zulassung in Anführungszeichen betrifft in Deutschland, und welche ersten Zeichen der Wirksamkeit gibt es vielleicht schon?
Genau, also von der Zulassung sind wir in Deutschland noch weit entfernt. Ne? Also es bezieht sich im Moment alles auf Studien, die laufen und die genau gucken wollen, wo ist die Wirksamkeit, wie erreichen wir die Wirksamkeit, wie können wir die vielleicht auch messen, wann tritt die ein, unter welchen Bedingungen tritt die ein. An der Stelle sind wir in Deutschland. Also da ist eine zunehmende Wahrnehmung von den Substanzen, ne? Also dass das eine Möglichkeit sein kann, auch eben für schwer psychisch Erkrankte, die mit den gängigen Methoden einfach keine ausreichende Besserung ihrer Störungsbilder erreichen können. Es gibt eben Zulassungserfolge in Amerika. Die FDA hat ja auch MDMA zugelassen, hat das, glaube ich, für Psilocybin auch einen ganz engen Zulassungsrahmen da bereitgestellt. Aber davon sind wir in Deutschland ganz, ganz weit noch entfernt, weil wir einfach unter regulatorischen Aspekten hier auf der anderen Seite des Mondes leben. Aber da ist viel in Bewegung. Also es gibt Gruppen, die sich damit beschäftigen und auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in, also gerade auch in deutschsprachige Schweiz und sowieso Schweiz ist da auch eine Region, die da sehr aktiv ist. Ja, oder auch was MDMA oder auch was LSD, was Ketamin angeht. Also da ist ein Bereich, der sich öffnet mehr und mehr, der sicherlich noch nicht die Wahrnehmung so hat, die er vielleicht bräuchte. Aber das wird nochmal ganz neu aufgemacht und auch auf eine ganz andere Art und Weise als vor schon 40, 50 Jahren. Das wird im Moment auf eine etwas sensiblere Art und Weise auch noch viel vorsichtiger gemacht, um eben das alles wissenschaftlich gut abzuklopfen und zu gucken, wann kann wer wie wovon profitieren, unter welchen Umständen. Aber genau, auch dazu werde ich natürlich gerne einen eigenen Beitrag machen. Ich glaube, das ist am sinnvollsten.
Ich wollte es gerade sagen, also du hast ja schon die verschiedenen Substanzen genannt, NMDA, LSD, Psilocybin. Das ist ein ganz neues Feld und das schreit nach einem Spezialisten-Podcast.
Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf.
Ja, das wird gut. Und ich freue mich, dass du heute hier gewesen bist und mir wieder viele spannende Sachen beigebracht hast. Ich finde das immer sehr fruchtbar, auch weil ich Neurologe bin und weil wir viele Überschneidungsbereiche haben. Hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ihr, die ihr das jetzt hört, auch viel lernen konntet. Ich denke, ein Teil 3 ist auf jeden Fall noch drin, oder?
Teil 3 geht auf jeden Fall klar.
Das heißt für euch, wenn ihr Fragen habt zu Frag den Psychiater, Frag den Simon, dann könnt ihr uns gerne jetzt schon schreiben unter kontakt@klinisch-relevant.de oder einfach bei Social Media. Könnt uns einfach eine Frage schicken. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.